Herzlichen Dank, ihr Lieben, die ihr uns jetzt mit in den Lobpreis reingenommen habt, mit der Perspektive eines guten Gottes, der uns treu ist und der uns durch Jesus mit der Ewigkeit ein Zuhause eröffnet hat, sodass wir ja eigentlich in dieser Welt nichts mehr zu fürchten haben, hätten. Wir haben heute den Ewigkeitssonntag, wird auch Totensonntag genannt. Und der Tod, ich würde mal sagen, der ist ein unbequemer Zeitgenosse. Deswegen ignorieren wir ihn gerne, sperren wir ihn gerne aus, versuchen uns abzulenken, mögen ihn lieber nicht wahrhaben. Der Tod, ein unbequemer Zeitgenosse. Dabei hat er eigentlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Der Tod erinnert uns daran, der ist so eine Art Hinweisgeber, so ein Weckruf: Leute, es ist etwas schiefgegangen in dieser Welt, es liegt etwas im Argen. Ihr kennt es vielleicht auch, man hat irgendwo körperliche Schmerzen und daran merkt man, stimmt was nicht. Und vielleicht wäre es gut, dann zum Arzt zu gehen, damit er einem helfen kann. In der Bibel will uns Gott vor Augen führen, dass in der Welt was krank ist, dass wir krank sind, dass da in uns was krank ist, dass da was Todkrankes ist in dieser Welt. Und es wird auch deutlich in der Bibel, dass Jesus gekommen ist, um unser Arzt zu sein, dass er als Arzt aus der himmlischen Welt in unsere irdische Welt gekommen ist. Und das Unfassbare, was wir dann auch finden, ist, dass Jesus als Arzt für uns dann auch zur Medizin geworden ist, indem er sich selber für uns in den Tod gegeben hat. Warum musste Jesus für uns sterben? Das ist eine Frage, die immer wieder Menschen beschäftigt. Vielleicht kennt ihr das auch, solche Gedanken, oder ihr hört es von Leuten, wo dann die Frage aufkommt: Hängt Gott es nicht irgendwie zu hoch? Macht er nicht um die Sünde ein bisschen zu viel Aufhebens? So auch dieses Gefühl vielleicht bei einem selber: Also schlimm bin ich doch gar nicht. Ich habe noch keinen Menschen getötet, dass deswegen ein anderer Mensch für mich sterben müsste. Ich stelle fest, dass die Frage, warum musste Jesus sterben, immer wieder ein Stolperstein ist für Menschen, die sich dann schwer tun, an Jesus zu glauben, als den, der für sie gekommen ist, der für sie gekreuzigt wurde und für sie auferstanden ist. Ich für mich selber muss sagen, ich kann das super gut nachvollziehen, diese Fragen, weil ich an diesen Fragen auch Jahrzehnte mich gerieben habe, gelitten habe. Es ging mal besser oder mal weniger gut, aber wo ich mich zwischendurch auch gefragt habe, kann ich überhaupt ein richtiger Christ sein, wenn ich mit dieser Frage Probleme habe, warum Jesus für mich sterben musste? Inzwischen ist für mich so klar, könnte es sein, dass diese Schwierigkeiten, die wir mit dem Kreuzestod von Jesus haben, dass diese Schwierigkeiten vielleicht damit zusammenhängen, dass wir ein unzureichendes Verständnis davon haben, was da im Sündenfall tatsächlich zwischen uns als Gattung Mensch, jeder Einzelne von uns ist ein Vertreter der Gattung Mensch, und unserem Schöpfer, was da tatsächlich in die Brüche gegangen ist. Und dass das, was da in die Brüche gegangen ist, wirklich nur von Gott selbst geheilt werden konnte oder zu heilen ist. Also dass es gar nicht anders ging, als dass in Jesus Gott selber für uns in den Tod gegangen ist. Kann es sein, dass wir Menschen von Gott dazu gedacht waren, dass wir von Gott dazu gewollt sind, dass wir Menschen in Gottes ganzer Schöpfung dazu ausersehen waren, mit ihm, unserem Gott und Schöpfer, auf Augenhöhe zu sein. Mit ihm auf Augenhöhe zu stehen, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Obwohl wir doch als seine Geschöpfe auch, ja, also obwohl wir doch als Menschen auch nur Geschöpfe sind, überhaupt nicht ihm gleich sind. Kann es sein, dass Gott uns Menschen als Gattung eine im Universum nirgendwo sonst auffindbare Würde verliehen hat? Dass Gott uns eine Stellung ihm gegenüber zugedacht hat als Menschengeschlecht, die wirklich dieses, mit, am besten vielleicht mit dem Begriff Augenhöhe ausdrückt, auf Augenhöhe Partner Gottes zu sein. Auf so eine ganz seltsam geheimnisvolle Weise wirklich mit unserem unfassbaren Gott und Schöpfer auf Augenhöhe unterwegs sein zu dürfen. Könnte es sein, dass diese kaum in Worte zu fassende Würde, diese unfassbare Stellung, die wir Menschen vor Gott haben, dass die mit der Grund ist, was für das, was da im Sündenfall schiefgegangen ist, was da zerbrochen ist. Dass wir vom Ursprung her als Menschengeschlecht sogar in unserer Stellung zu Gott auf eine seltsame Weise über den Engeln Gottes stehen, obwohl die Engel Gottes uns an Macht und Wissen eindeutig überlegen sind. Durch das, was ich inzwischen alles so in der Bibel gefunden habe, an verschiedenen Aussagen, macht für mich deutlich, ich glaube, da liegt die Antwort auf diese Frage. Dass wir wirklich als Menschen so hoch geachtet wurden von Gott in der Schöpfung, dass das, was da im Sündenfall passiert ist, wirklich etwas so kaputt gemacht hat, dass nur Gott selber es heilen konnte. Dass wir von uns aus keine Chance haben, das wieder hinzukriegen. Ich habe ja gesagt, dass ich lange an dem Thema geknabbert habe, weil ich das oft, wenn Christen darüber geredet haben, Jesus musste sterben, dann war das oft so auf der Sündenschiene. Und da wurden die Leute klein gemacht und irgendwie erstmal in den Dreck runter gepredigt sozusagen, bis man dann sagen konnte, so und jetzt bist du klein genug, jetzt kann dich Gott wieder aufbauen. Irgendwas fand ich da immer komisch abstoßend, hatte ich meine Not damit. Und heute Nacht weckt Gott mich um 4, lässt ein Lied in mir singen und plötzlich das, was ich so an verschiedenen Stellen gehört habe, was ich aber noch nie so in Worte fassen konnte, plötzlich so, wow, ja. Also es ist natürlich schlimm, was da kaputt gegangen ist, aber dafür ist ja Jesus gekommen, um das wieder zu heilen. Und wir dürfen wieder zurückversetzt werden in diesen Stand, der uns flöten gegangen ist, weil wir auf den Feind gehört haben und nicht auf unseren Gott. Jesus ist die Hoffnung, die wir als Menschheit so dringend brauchen, angesichts dessen, was in dieser Welt alles krankt, was in dieser Welt todkrank ist. So verstehe ich die zentrale Botschaft der Bibel inzwischen. Und wenn das stimmt, dass Jesus die Hoffnung ist, die wir als Menschheit so dringend brauchen, dann ist eigentlich klar, was seit 2000 Jahren läuft. Die Menschheit soll davon erfahren, was ihr Gott und Schöpfer ihr durch Jesus Gutes geschenkt hat, Gutes eröffnet hat. Es ist völlig klar, dass derjenige, der das angezettelt hat, was da im Paradies passiert ist im Sündenfall, wenn der höchste der gefallenen Engel, der Initiator für diesen Bruch war, der zwischen Gott und seinen geliebten Menschen passiert ist, dann wird der Feind Gottes auch versuchen, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, auf direkte oder indirekte Weise, das zu torpedieren, das zu verhindern, das zu verwässern, das zu verdunkeln, was vor 2000 Jahren Gott in diese Welt reingebracht hat durch sein persönliches Erscheinen. Und damit sind wir eigentlich direkt beim Thema von unserem Predigttext. Dieser Predigttext steht am Beginn des 2. Timotheusbriefs, wo Paulus seinen Schüler Timotheus ermutigt, mit all den Schwierigkeiten, die der junge Mann hat, wo er angegriffen ist, wo er unsicher ist, wo Paulus ihn ermutigt, weiter ein Botschafter für Jesus zu sein und zu bleiben. Ich lese uns vor, aus 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 12. Schäme dich also nicht, lieber Timotheus, als Zeuge für unseren Herrn, also für Jesus, aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Es geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Offenbar aber wurde diese Gnade nun durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Um diese gute Nachricht zu verbreiten, hat Gott mich eingesetzt als Verkünder, Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund erleide ich all das. Aber ich schäme mich nicht dafür. Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann mein Vermächtnis bis zu jenem Tag bewahren. Ich finde es absolut Hammer, was da steht. Ich kann das gar nicht alles in Worte fassen. Ich versuche einfach der Predigt das zu machen, was Gott mir in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hat. Aber ich spüre da etwas, ja, von einer Wirklichkeit, die so viel größer ist als das, was mein kleiner Verstand fassen kann. Und dass es eine Wahrheit ist, die echt etwas in unserem Leben verändern möchte. Dass wir anders aufs Leben schauen, dass wir anders aufs Leben gehen. Anders durchs Leben gehen. Und Paulus steht ja in dieser Gefahr, Angst zu haben, dass das, was er seinem Schüler Timotheus weitergegeben hat und den anderen, dass das nicht weitergehen wird, dass der Feind es irgendwie schaffen wird, kaputt zu machen. Und wir gucken jetzt 2000 Jahre zurück, wie schwierig das war. Und Paulus hat dieses Vertrauen eben nicht in sich selbst, dass er jetzt der tolle Held ist, der das geschafft hat, den Timotheus fit zu machen und dann läuft alles, sondern dass Gott das bewahren wird, dass er sich darum kümmern wird, dass das, was er gewirkt hat durch Jesus, was durch den Heiligen Geist zu Paulus gekommen ist, auch in der Begegnung mit Jesus, dass das weitergehen wird. Und wir können sagen, es ist bis heute bei uns angekommen. Und ich finde es sehr, sehr erstaunlich. Wir leben jetzt 2000 Jahre später, wie Gott dabei ist, mich als Pastor dieser Gemeinde, der ich jetzt über 4 Jahre hier mit dabei sein darf, mit reinzunehmen in das, was vor 2000 Jahren begonnen hat. Dass ich von dieser Theorieebene immer mehr wegkomme und merke, das ist eine Realität, in der ich willkommen bin, in der ich leben soll und in der etwas passieren soll, was Einfluss hat auf mein Leben und auf die Menschen um mich herum. Wir haben vor einem Monat hier als Gemeinde in diesem Raum, auch per Zoom eingebunden, haben wir ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Wir haben gefeiert, dass unsere Gemeinde in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden ist und wir haben den 50. Jahrestag gefeiert zur Einweihung dieses Gemeindegebäudes vor 50 Jahren. Und ich fand es echt spannend, wie Gott das wieder macht. Das ist wieder typisch für ihn. Am Ende des Gottesdienstes kommt ein älterer Mann nach vorne ans Mikrofon, meldet sich zu Wort, hat was auf dem Herzen, fragt, ob er was weitergeben darf. Er outet sich als einer, der vor 50 Jahren mit dabei war, als dieses Gebäude gebaut wurde. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne ihn auch bis heute nicht wirklich, außer durch diesen Beitrag vom Gottesdienst. Und er teilt uns mit, was die Beweggründe damals waren, dieses Gebäude zu bauen. Und ich habe es wörtlich nachgehört, die Gottesdienstaufnahme liegt ja vor. Es war damals, es hatte Gott ihnen aufs Herz gelegt, einen größeren Raum zu schaffen, dass noch viele Menschen hier eine Möglichkeit haben, Jesus Christus kennenzulernen. Halleluja! Ja? Das ist die DNA, die hier in diesem Gebäude steckt. Das ist die DNA, die Jesus von sich in Paulus reingelegt hat und wo Paulus versucht, den Timotheus zu ermutigen, in dieser DNA zu bleiben. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Käse ist, auch wenn man leiden muss, auch wenn man Angst hat irgendwie, wie das alles wird. Das ist die DNA, die unsere Altvorderen, die hier in der Schweiße ihres Angesichtes das hier hochgezogen haben, was die hier mit reingelegt haben an Herzblut für Jesus in dieses Gebäude. Und das ist natürlich eine spannende Frage an uns, an mich auch. Ist diese DNA, dass Menschen Jesus kennenlernen können, noch aktiv in mir, in uns als Gemeinde, in euch? Das war das erste Reden von Jesus, was ich live im Gottesdienst so wahrgenommen habe. Eine zweite Sache hat Gott mir noch gesagt, das kam aber dann erst Tage später. Wer dabei war, der erinnert sich vielleicht noch, wir hatten im Gottesdienst drei Umfragen. Die möchte ich jetzt auch mal kurz zeigen, für die, die nicht dabei waren, oder für die anderen zur Erinnerung. Das erste war die Umfrage, war die Frage, welcher Segen wurde mir durch die EFG Hemsbach zuteil? Die Antworten, die dann gegeben wurden, kann man da als Wortwolke sehen. Da muss man nur wissen, bei solchen Wortwolken, das, was groß dasteht, heißt nicht, dass es wichtiger ist, sondern es haben halt einfach mehr Leute eingegeben als Antwort, ist also keine Wertung. Aber es war ein interessantes, schönes Bild, was da gekommen ist, mit interessanten Begriffen, ist auch im Gemeindebrief zu sehen, im neuen, der dann die nächste Woche rauskommen soll. Da könnt ihr euch nochmal dann hoffentlich das Ganze anschauen, dass es gut im Druck rauskommt. Also das war die erste Frage. Die zweite Frage war dann, was wünsche ich mir für die Zukunft der EFG Hemsbach? Auch da wieder schöne Wortwolke mit verschiedenen Meldungen. Und dann kam noch eine dritte Frage, da haben wir keine Wortwolke gemacht. Da ging es darum, welche Lasten und Schmerzen im Zusammenhang mit der EFG Hemsbach möchte ich bei Gott abladen. Das, was als Schmerzen, als Lasten in unser Leben reinkommt, das blockiert uns selber, das lähmt uns selber und das hat auch negative Auswirkungen. Deswegen war es uns wichtig, dass wir auch die Sachen sammeln, aber anonym, wir haben es nicht auf der Folie gezeigt und es ist dann in einem Gebet vor Gott gebracht worden. Und da kam auch einiges zusammen und es war gut, es vor Gott zu bringen. So weit, so gut. Und das war so im Gottesdienst, beim Mittagessen mit meiner Frau, Kinder sind dann schon wieder vom Tisch weg oder ich weiß gar nicht, ob ich so spät kam, dass die schon längst weg waren. Auf jeden Fall haben wir nochmal über den Gottesdienst gesprochen, voller Dankbarkeit. Und uns ist beiden aufgefallen gewesen, positiv aufgefallen, dass da Erweckung in Hemsbach bei den Wünschen für die Zukunft unserer Gemeinde mit dabei war. Weiter ging es, zwei Tage später. Da wollte ich dann in meinem Büro vom Computer aus die Antworten, die gegeben wurden auf die Umfrage, sichern. Habe mich dann wieder eingeloggt bei dem Administrationstool Slido, ruft dort die Wortwolke nochmal auf. Das kann man im Nachhinein nochmal machen. Die Farben sind etwas anders. Ich zeige es euch jetzt. Und ich denke, ich sehe nicht richtig. Fällt euch auf? Was fällt euch auf? Erweckung fehlt. Ich denke, es kann nicht wahr sein. Hallo? Was ist da passiert? Habe ich halluziniert? War da vielleicht eine Schrift an der Wand, wie beim Belsazar, dem Sohn vom Nebukadnezar oder so? Hab mit Birgit nochmal gesprochen. Birgit sagt, ja, das war da, ja, ja, logisch, das war da, Erweckung in Hemsbach. Abends in der Gemeindeleitung frage ich nach, die Hälfte erinnert sich, die Hälfte erinnert sich nicht. Hä? Was war da? Nächsten Tag im Moderatorentreffen frage ich wieder, sitzen wir zusammen, da kommt jemand auf die gute Idee, guck doch bei der Zoom-Aufnahme nach. Wir nehmen die Gottesdienste doch per Zoom auf. So einfach kann manchmal die Sache sein. Ich gucke mir die Zoom-Aufnahme an. Ha! Da stand tatsächlich Erweckung in Hemsbach. Es war also nicht eine Schrift an der Wand, sondern, ja. Also, ganz, ganz spannend. Irgendwie scheint da im Hintergrund ein Filter aktiv zu sein, der bestimmte Sachen rausfiltert. Es sind insgesamt 7 Begriffe verschwunden zwischen dem hier, ja, was er mir im Nachhinein angezeigt hat, und dem, was er live angezeigt hat. Ist auch spannend, welche anderen Begriffe verschwunden sind. Könnt ihr im Gemeindebrief mal gucken, ja, mal selber durchzählen, abhaken und so weiter und dann mal drüber nachdenken, was vielleicht da drin stecken könnte. Also irgendeine technische Kuriosität hat dafür gesorgt, dass das verschwunden ist. Und durch das, wie ich das erlebt habe, ist bei mir so die Frage entstanden, ist durch das, was sich da verändert hat, nicht zum Vorschein gekommen, was Gott sich für unsere Zukunft als Gemeinde wünscht, was aber dem Feind gar nicht gefällt. Kann man drüber nachdenken. Für mich wurde es dann aber erst so richtig spannend. Deswegen habe ich jetzt auch mal beide Darstellungen nebeneinander gebracht. Wenn man sich mal guckt, was im Fokus steht, in dem weißen Feld und in dem blauen Feld. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Im Glauben wachsen ist ja nichts Neues. Mittwochsabends haben wir unsere Treffen, die heißen Im Glauben wachsen Treffen. Ist schon seit ein paar Jahren zumindest offiziell Thema, aber ich weiß von Leuten, für die ist es schon ganz lange wichtig, im Glauben zu wachsen. Und die haben so das Gefühl, sie kriegen nicht genug hier in der Gemeinde, um im Glauben weiterzukommen. Und ich habe auch so das Gefühl, mir als Pastor gelingt es nicht, denen auch was zu geben, dass sie da weiterkommen können. Also im Glauben wachsen ist doch eigentlich super gut. Und als es in der Kombination, ich so die beiden Sachen wahrgenommen habe, ich gedacht, also im Glauben wachsen, das kann sehr schnell auch zum Selbstzweck werden. Die Gefahr, so wichtig und so gut es ist, im Glauben wachsen zu wollen, aber die Gefahr ist so groß, dass wir uns nach innen orientieren, in unserem eigenen Glaubensleben oder als Gemeinde. Und da dachte ich, Gott, das hast du eigentlich genial gemacht. Also er hat für mich eine Predigt gehalten in dem Gottesdienst vor einem Monat. Mit dem, wie ich die Sachen da erlebt habe. Es ist leider nämlich überhaupt nicht so, dass im Glauben wachsen wollen automatisch dazu führt, dass wir missionarischer werden. Man muss ja einfach nur die Gemeinden angucken, wo das ein Anliegen ist. Man fragt sich dann, wie gesund ist der Glaube, der nicht auch nach außen drängt? Die Gefahr ist ganz groß, dass wir, wenn wir im Glauben wachsen wollen und nur das als Fokus haben, dass wir doch im Treten auf der Stelle bleiben. Das war so ein Gedanke, der mir im Wechselspiel zwischen diesen beiden Darstellungen kam. Und dann wurde mir noch was klar. Das, was Gott uns in dem Gottesdienst gezeigt hatte, oh, jetzt fehlt eine Folie, da muss ich zu der hin. Was Gott uns im Gottesdienst vor 4 Wochen so gezeigt hat, da vor Augen gemalt hat, wie die Umfrage lief. Da habe ich gesehen, so die Erweckung, die Gott sich für Hemsbach wünscht, und davon bin ich überzeugt, die steht oben drüber und unten drüber. Unten drunter steht, im Glauben mehr zu wachsen. Und dann war das für mich rein optisch so, dass ich dachte, na ja, ist ja eigentlich logisch, Glaubenswachstum ist die Basis für Erweckung. Ein echtes Wachstum im Glauben, so wie sich Gott es wünscht, wo man nicht nur um sich selber dreht, sondern auch die Welt in den Blick bekommt, mit den Nöten, mit den Schwierigkeiten, mit den Fragen, die Menschen, um die es Gott geht, die er nämlich auch noch zu Jesus führen möchte und retten möchte. Wenn diese Art von Glaubenswachstum einsetzt in der Gemeinde, dann wird es auch den Weg bereiten können, dass der Geist Gottes wirkt und dass auch eine Erweckung geschehen kann. Und deswegen glaube ich wirklich, es braucht beides. Es braucht dieses im Glauben wachsen wollen und es braucht diese Orientierung nach außen. Es geht nicht nur um uns, sondern Jesus ist gekommen für die ganze Welt. Und es war für mich sehr, sehr spannend, dieser Erkenntnisweg, weil ich noch ziemlich mit mir gerungen hatte zur damaligen Zeit, ob das, was wir so als Gemeindeleitung angezettelt haben, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das von Gott gewollt ist oder ob wir da irgendwie uns in was Falsches reinverrannt haben, was uns in ein irrelevantes Nebenthema reinführt. Wir hatten ja dann unseren Einstieg an dem Impulstag vor einer Woche zum Thema Homosexualität. Und da war ich mir sehr unsicher, ob das wirklich richtig ist als Gemeinde, uns damit zu befassen oder ob uns der Feind davon dadurch vom Eigentlichen ablenken möchte. Und durch das, was ich da erlebt habe in dem Gottesdienst und in der nachfolgenden Zeit, wie Gott geredet hat durch das, was da passiert ist zu mir, wie er da zu mir geredet hat, Das war dann für mich voll die Bestärkung. Es geht Gott um die Menschen in dieser Welt. Homosexualität ist ein Problem in dieser Welt. Und wenn wir uns als Gemeinde damit beschäftigen, so viel Sprengkraft dieses Thema auch hat, hat das Zeug, uns als Gemeinde zu spalten. Das ist uns klar. Aber das muss es nicht. Sondern Gott kann diese Sprengkraft, die in dem Thema steckt, auch nutzen, um uns als Einzelne und uns als Gemeinde im Glauben mehr wachsen zu lassen. Dass wir tiefer von Gott hineingeführt werden können in Jesus und in sein Wesen und verwandelt werden können in ihn hinein. Ich sage mal, egal wie wir am Schluss über das Thema denken, das soll Gott entscheiden, das soll nicht ein Tobias Meisinger entscheiden oder irgendjemand aus der Gemeinde oder eine Gruppierung, sondern mir geht es darum, mir ist wichtig, dass Gott zu Wort kommt in dieser Thematik. Und wenn wir miteinander dafür offen sind, uns danach ausstrecken, dass er unser Denken prägen darf, dann glaube ich, wird es zum Wachstum im Glauben dienen. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch seinen Beitrag leisten wird, was Gott sich wünscht an Erweckung in Hemsbach. Und ich ergänze, und Umgebung. Denn Gott ist ja nicht nur auf unsere Stadt hier fixiert, aber wir sind halt hier vor Ort. Ja, und dann fand ich es nochmal super spannend. Jetzt in der Vorbereitung für die Predigt heute. Denn dieser letzte Satz, den ich eigentlich gerne weglassen wollte, als ich den Predigttext rausgesucht habe, ganz zum Schluss, wo Paulus diese Hoffnung ausdrückt, dass Gott sich selber um sein Vermächtnis kümmern wird. Als ich das dann heute Nacht entdeckt habe, ist ja, ist es mir so klar vor Augen gestanden, wir als Volk Gottes, bestehend aus Juden und Christen, wir sind an so vielen Stellen tragisch zerstritten, sage ich mal. In so vielen Spannungsfeldern, wo wir uns gegenseitig unseren Glauben nicht glauben und meinen, wir wissen besser als die anderen, ob das jetzt Juden oder Christen sind, ob es Traditionelle oder Progressive sind, ob es Konservative sind oder Liberale, ob es an der Schrift Orientierte sind oder am Geist Orientierte. Und ihr könnt diese Aufzählung beliebig fortführen. Jesus, er ist die Hoffnung, die wir alle so dringend brauchen. Und ich wünsche mir, nicht nur für uns als Gemeinde, sondern auch ja, insgesamt, dass wir uns aber auch als Gemeinde einlassen können, miteinander entdecken zu wollen, was das Vermächtnis zum Beispiel von Paulus ist, was Gott über 2000 Jahre bis hier in die heutige Zeit, in unsere heutige Epoche, mit den Fragen der heutigen Zeit, ja, wie er das dahin gebracht hat. Und was er da für heute rausarbeiten will, was für uns, für unsere heutige Zeit relevant ist. Jesus ist die Hoffnung, die wir alle in dieser Welt so dringend brauchen. Und ich spitze es jetzt zu, Heterosexuelle, wie Homosexuelle und wie auch immer Sexuelle. Jesus ist die Hoffnung, die wir alle so dringend brauchen. Und deshalb möchte ich eindringlich darum werben, lasst uns als Einzelne und miteinander uns danach ausstrecken, mehr im Glauben zu wachsen für Erweckung in Hemsbach. Amen.